Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Gestern haben Bundestag und Bundesrat den Fahrplan für den Ausstieg aus der Kohleförderung gebilligt. Birgit Becker mit den Eckpunkten.
Nach den Beschlüssen von Bundestag und Bundesrat soll das letzte Kohlekraftwerk Ende 2038 vom Netz gehen. In den Jahren 2026, 29 und 32 soll jeweils Mitte August überprüft werden, ob der Fahrplan um 3 Jahre verkürzt werden kann. Die Braunkohlekraftwerksbetreiber sollen mit 4,35 Milliarden Euro für die Stilllegung ihrer Anlagen entschädigt werden. Die Kohleländer Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt erhalten Hilfen von insgesamt bis zu 40 Milliarden Euro.
Kritiker werfen der Bundesregierung vor, dass sie mit dem Ausstiegsdatum 2038 im europäischen Vergleich hinterherhinke. Dazu sagte heute Morgen im Deutschlandfunk Hans-Peter Liese, der umweltpolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament.
Nein, ich glaube, der Beschluss ist gut und richtig. Und er ist sogar Vorbild für die Länder, zum Beispiel Polen, die immer noch an der Kohle festhalten. Denn wir dürfen ja eins nicht vergessen, im Gegensatz zu Frankreich, das sehr schnell aus der Kohle aussteigt, steigen wir ja vorab auch noch aus der Kernenergie aus. Und das macht die ganze Sache natürlich noch anspruchsvoller. Ich hätte mir gewünscht, dass wir da schneller rangehen. Aber jetzt ist es ein ganz, ganz großer Schritt, der ja von vielen anderen europäischen Ländern noch nicht nachvollzogen wird.
Am Mount Rushmore, dort wo die Porträts von 4 ehemaligen Präsidenten in eine Felswand gemeißelt sind, haben die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag der USA begonnen. Katrin Brandt.
Es war ein düsteres Bild seines Landes, das Präsident Trump am Vorabend des Unabhängigkeitstages malte. Es werde gerade, sagte er am Fuß von Mount Rushmore, eine mitleidlose Kampagne geführt, um Amerikas Geschichte auszulöschen. Diese Bewegung greife offen das Erbe aller 4 Präsidenten an, die in dem Monument abgebildet seien, sagte der Präsident vor rund 7.500 Zuschauern, die seine Rede immer wieder mit USA-Rufen unterbrachen oder noch 4 Jahre forderten. Viele trugen rote Trump-Kappen, kaum jemand Maske. Heute Abend wird Präsident Trump in Washington mit einem Feuerwerk den Unabhängigkeitstag feiern.
Ein Auftritt und eine Rede, die in das Bild passen, das Präsident Trump in den vergangenen Tagen abgegeben hat. So heute Morgen die Einschätzung unseres US-Korrespondenten Thilo Kössler.
Er verharmlost das Virus immer noch. Er behauptet, es werde einfach verschwinden. Mehr noch, er nutzt die aufgeheizte Atmosphäre, um auch die gesellschaftliche Krise für sich zu nutzen. Die Auseinandersetzung um den Rassismus, die man auch am Streit über die Entfernung der Denkmäler von Südstaaten generell festmachen kann. Er hat sich offen wie nie zuvor zum Fürsprecher der These von der Überlegenheit der Weißen gemacht. Er hat sogar Bezug genommen auf Präsident Andrew Jackson, den 7. Präsidenten der Vereinigten Staaten, der als Indianerhasser in die Geschichte der USA eingegangen ist. In den ersten Reaktionen heißt es, Donald Trump instrumentalisiere den Nationalfeiertag für sich, er reklamiere ihn für die politische Rechte, er schließe den Rest der Bevölkerung aus und das sei zutiefst spalterisch.
Im Zuge der Massenproteste gegen Rassismus ist die Forderung nach Reparationen für die Nachfahren der schwarzen Sklaven sogar zum Wahlkampfthema in den USA geworden. Der Historiker Max Friedman von der American University in Washington plädierte heute Morgen dafür.
Weil das Ganze nicht nur Geschichte ist, sondern Gegenwart. Die Nachkommen der Sklaverei leiden heute noch nicht nur unter dem Erbe der Sklaverei, sondern unter einer ganzen Reihe finanzieller, gesundheitlicher, rechtlicher Benachteiligungen. Zum Beispiel die Lebenserwartung in mehrheitliche schwarze Städte wie etwa Baltimore oder Detroit ist niedriger als in Nordkorea. Und Schuld daran ist ein System der weißen Herrschaft, das sich über die letzten 150 Jahre seit dem Ende der Sklaverei immer weiter entwickelt hat.
Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat einen Bundeswehreinsatz zur Beendigung des Bürgerkriegs in Libyen ins Gespräch gebracht. Dem Vorschlag räumte in dieser Sendung Inga Trautig, Libyen-Expertin am Londoner King's College, nur wenig Chancen ein.
Wir haben ja eine Parlamentsarmee. Je nachdem, wie dieses Mandat dann ausgestaltet sein muss, muss das ja vom Parlament bestätigt werden. Dann die völkerrechtlichen Normen. Deutschland würde, also davon gehe ich aus und würde ich auch hoffen, eben nur auf Einladung des Heimatlandes oder unter einer UN-Resolution und dann EU-Mission etc. in Libyen agieren. Und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist extrem gespalten. Manche Beobachter nennen Libyen den neuen Waffenmarkt der Welt. die Bundeswehr und auch andere europäische Soldaten da jetzt hinzuschicken, da muss ich doch viele Fragezeichen noch dahin stellen.